Liebe Hörerin, lieber Hörer, Sie gehen also heute, wie ich annehme, nicht in einen Gottesdienst. Dann bleibt Ihnen auch der Klingelbeutel erspart, das Opferkörbchen, das rumgereicht wird, oder der Kollektenkasten am Ausgang. Sie kennen das. Jedes Mal muss ich mich entscheiden, wie ich darauf reagiere. Lasse ich ihn heute teilnahmslos an mir vorbeiziehen, da ich den Zweck nicht verstanden habe oder ihn aus irgendwelchen Gründen etwa nicht billige? Und nehme damit in Kauf, einen schrägen, prüfenden Blick zu ernten? Oder nehme ich die Kollekte als notwendiges Übel hin und gebe jedes Mal reflexartig das Münzgeld, das sich jeweils per Zufall angesammelt hat? Vielleicht gehören Sie zu den vielen, die es grundsätzlich ungehörig finden, dass in der Kirche Geld gesammelt wird. Das gehöre nicht in den Gottesdienst. Jesus selber habe ja gesagt, man könne nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon zugleich. Und wenn nicht im Gottesdienst, wo sonst kann es denn noch um Gott gehen? Also der Mammon hat hier nichts zu suchen. Es soll aber auch jene geben, die sich sorgfältig auf den Kirchgang vorbereiten und das Portemonnaie bzw. die Brieftasche entsprechend mit. Bei denen klingelt's nicht, wenn das Körbchen vorbeigereicht wird, bei denen raschelt's höchstens ganz diskret. Mein Interesse gilt dem Akt an sich. Der Opfergang ist so alt wie der Mensch. Geradezu idealtypisch wird er uns im heutigen Evangelium in Erinnerung gerufen. Und ich muss gestehen, diese Figur, die arme Witwe am Opferkasten des Jerusalemer Tempels, ist eine jener Figuren, die mir seit dem Religionsunterricht in der Primarschule nachhaltig in Erinnerung bleibt. Sie wissen, von wem ich spreche?
In jener Zeit, als Jesus im Tempel dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß. Ihren ganzen Lebensunterhalt.
Man geht also zum Tempel und opfert. Das ist bei allen Religionen zu beobachten. Die Motivation für einen solchen Opfergang kann vielfältig sein. Man verspricht sich etwas von Gott, Heilung, Vergebung, Gesundheit und ein langes Leben, einst ins Paradies zu gelangen, und will ihn geneigt stimmen. Oder man opfert Gott etwas Wertvolles auf, um für jemand anderen Heilung zu erwirken. Oft spielen recht menschliche Vorstellungen eine Rolle, die man dann auf Gott überträgt, in der Meinung, er ticke doch etwa so wie wir Menschen auch. Aber wer sieht schon ins Herz eines Menschen, der bei seinem Gott eine Gabe niederlegt? Und wer wollte seine Motivation beurteilen? Wie reagiert Jesus, der die Leute beobachtet, wie sie zum Opferkasten gehen? Er erkennt allein im objektiv sehr kleinen Opfer der armen Witwe den eigentlichen Sinn getroffen. Das war ein wahrhaft religiöser Akt, ein Akt der Hingabe. Sie hat offenbar als einzige der vielen Tempelbesucher an jenem Tag begriffen, dass der Sinn dieses Tuns darin besteht, unsere eigene Berufung, Tochter, Sohn Gottes zu sein, einzuüben. Denn als Kind Gottes, was wir nach dem Zeugnis der Schrift sind, als Männer und Frauen nach seinem Bild geschaffen, sind wir mit Würde und Begabung ausgestattet. Wir werden von Gott jeden Tag neu angesprochen, mit ihm in Beziehung zu treten, mit ihm auszutauschen. Er hört ja nicht auf, uns zu lieben. Und Liebe ist Hingabe, immerwährendes, freies Liebeswerben. Und in der Liebe, das wissen die Verliebten unter uns besonders gut, gibt es keine halben Sachen. Gott macht schon gar keine halben Sachen. wenn er liebt und er ist die Liebe, dann richtig. Was wäre das für ein Gott, der das, was er anfängt, nur halbherzig täte, der die Beziehung zu uns Menschen bloß administrierte, auf Sparflammen köchelte, damit sie just gerade nicht ausgehen. Nein, Gott ist Gott, weil er immer aufs Ganze geht. Er kann gar nicht anders. Es ist sein Wesen, in perfektem Maß großherzig zu sein. Seine Liebe ist also vorbehaltlos, verschwenderisch. Die arme Witwe hat das verstanden. Sie erfährt sich vorbehaltlos geliebt, behütet, in ihrem doch so prekären, ja gefährlichen Leben ohne sozial versicherte Garantien. Und sie antwortet Gott quasi auf Augenhöhe. Sie ehrt ihn, indem sie ihn ernst nimmt in seinem Versprechen, der Allmächtige zu sein, da zu sein, immer für uns da zu sein. Sie gibt ihm alles hin und legt also ihr ganzes Vertrauen in seine Vorsehung. Das ist ein Glaube. Sie hätte wenigstens eine Münze zurückbehalten können. Aber nein, sie macht keine halben Sachen, wenn es ums Gottvertrauen geht. Nicht so die Reichen. Sie geben zwar reichlich, aber mit angezogener Handbremse. Freilich, da kommt viel Geld zusammen und das ist nicht nichts. Und ihre Motivation ist zugestandenermaßen sicher ehrenwert. Aber sie stehen für die sehr, sehr weit verbreitete Haltung, Vertrauen ist manchmal tolerabel, Kontrolle indes unerlässlich. Sie stehen, Hand aufs Herz, weitgehend für unsere hiesige Mentalität. Denn wir tun ja auch nicht nichts. Wir haben einen auf christlich-humanistische Prinzipien aufgebauten Sozialstaat und wir zahlen fleißig da und dort noch etwas ein, weil das Sozialnetz eben doch Fallmaschen aufweist. Aber immer mit angezogener Handbremse, immer mit Sicherheiten in der Vorratskammer. Selten bis nie würden wir das Risiko eingehen, uns in Abhängigkeiten zu begeben. Finanziell nicht, sozial aber auch kaum. Ich verstehe das. Denn ich kenne das auch so. Trotz Ordensprofess, auch Ordensleute sind nicht immun gegen diese Tendenzen. Und doch bleibt nicht Wesentliches auf der Strecke. Konstruieren wir uns nicht die Illusion, alle menschlichen Eventualitäten professionell vorbeugen zu können. Kommt dabei nicht zu kurz, dass alles Tun auf dieser Erde darauf beruht, dass ich dem anderen Vertrauen schenke, dass ich mich ein Stück weit von ihm abhängig mache. Gedeckt ist diese andere, in unseren Augen völlig unvernünftige Haltung der Ganzhingabe durch keinen geringeren als Jesus Christus. Er hat alles, was er von seinem Vater wusste, seinen Freunden anvertraut. Dabei ist vieles schiefgelaufen. Er selbst hat es mit dem Leben bezahlt. Er hat sich vorbehaltlos dem Willen des himmlischen Vaters unterworfen, bis in den Tod, bis ins Scheitern also. Einzig von der Hoffnung getragen, dass der Tod nicht das letzte Wort behalte. Die Kraft unseres Glaubens an diese frohe Botschaft ist genährt durch das Beispiel so vieler Millionen vor uns, die diese Radikalität nachlebten. Wir nennen sie Heilige. Wenn nun im Gottesdienst die Gaben für die Eucharistie bereitet werden, sind die Mitfeiernden aufgefordert, mit Brot und Wein sich selbst als Gabe Gott zu schenken. Ein Ausdruck dafür ist die Kollekte. Man kann das als einen etwas verlegenen Ersatz empfinden. Der Zusammenhang ist nun aber freilich klar geworden. Die arme Witwe will sich ganz Gott schenken, will ihr Leben existenziell von ihm abhängig behalten und will sich nicht von Pseudosicherheiten einlullen lassen. Eine Geldspende kann Ausdruck dafür sein, ein Sozialeinsatz in einem Pflegeheim aber auch. Oder die 1000 Stunden aufopfernde, liebende Beziehungs- und Erziehungsarbeit innerhalb der Familie ebenso. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Heute sind sie ums Kollektenkörbli herumgekommen. Aber die arme Witwe beeindruckt doch nachhaltig. In jeder Messe ist Gelegenheit, diesen Akt der Hingabe sozusagen als einzig angemessenes Dankeschön für die Hingabe Christi für uns zu tun. Oder sagen wir bescheidener, einzuüben. Dabei geht es nicht ums Geld, sondern um unser Herz. Obwohl, denn wo sich Herzen öffnen, passiert Großherziges. Mit dem Gesang zur Gabenbereitung aus der Deutschen Messe von Franz Schubert, der genau darüber meditiert, wünsche ich Ihnen ein schönes Martini-Fest.